Deutschlandfunk Nova. Update.
Für mich klingt's wie ein Albtraum, Horror. Stellt euch vor, ihr steht vor der Klasse, vor den Kommilitonen oder im Job, erzählt was Ernstes und alle fangen an zu lachen. Dieses Erlebnis hatte heute Bundeskanzler Scholz in seiner Regierungserklärung.
Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen, mit denen wir es aktuell so geballt zu tun haben. You'll never walk alone.
Was er eigentlich meinte, das klären wir heute. Und wir schauen auf den Fall Gil Offerim. Das Video von ihm ist ja vor 2 Jahren ordentlich viral gegangen.
Ich stehe hier mit meiner Kette und dann ruft irgendeiner aus der Ecke, packt einen Stern ein. Und dann sagt er, wenn ich den jetzt einpacke, darf ich einchecken.
Jetzt die krasse Wendung. Gil Offerim hat gesagt, sorry, das war gelogen. Und damit hätte niemand gerechnet. Was das bedeutet, auch für diejenigen, die sich ernsthaft gegen Antisemitismus einsetzen, das hört ihr auch hier. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christian Schmidt.
Deutschlandfunk Nova.
Gucken wir mal nach Leipzig und zwar auf einen Gerichtsprozess, auf den heute sehr viele geguckt haben. Da gab es heute eine Wendung, wobei Wendung fast schon untertrieben ist. Da war der jüdische Musiker Gil Offerim angeklagt. Der hatte vor 2 Jahren ja dieses Video gepostet, in dem er behauptet hat, dass er in einem Hotel in Leipzig antisemitisch diskriminiert worden ist, wegen seiner Kette mit einem Davidstern dran. Jetzt bei der genaueren Untersuchung kamen Zweifel auf, ob das wirklich alles so gewesen ist, wie Offerim das gesagt hat. Und heute hat der Musiker tatsächlich gestanden, dass er sich das alles nur ausgedacht hat. Mehr Infos hat Wiebke Lehnhoff aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Wiebke, vielleicht fasst du noch mal kurz zusammen, was Gil Offerim da vor 2 Jahren in seinem Video behauptet hat.
Ja, also Gil Offerim hat Anfang Oktober 2021 ein Video bei Instagram gepostet, in dem er eine angebliche Situation beschrieben hat aus der Warteschlange beim Einchecken in ein Hotel in Leipzig. In dem Video hat Offerim dann behauptet, der Hotelmanager habe zu ihm gesagt, er solle seinen Davidstern abnehmen und einpacken, erst dann dürfe er einchecken.
Wir haben ja das Video vorhin auch kurz mal gehört, das hat schon große Wellen geschlagen, das ging rum.
Ja, also es gab große Empörung über diese angeblichen Antisemitismusvorwürfe und eine gesellschaftliche Debatte auch über Judenfeindlichkeit in Deutschland. Da haben sich jüdische Organisationen und Politikerinnen und Politiker auf die Seite des Musikers geschlagen, auch einige deutsche Musikstars. Und vor dem Hotel fand eine Solidaritätskundgebung für Offerim statt. Und gegen den betroffenen Hotelmanager wurde dann ein Verfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet. Er wurde laut eigener Aussage in den sozialen Medien dann auch bedroht. Dann kamen aber im Verlauf der Ermittlungen Zweifel an Offerims Darstellung auf. Die Staatsanwaltschaft Leipzig kam dann zur Einschätzung, dass sich die Situation gar nicht so zugetragen hatte, wie von ihm behauptet wurde. Und deshalb wurde dann Anklage erhoben gegen Gil Offerim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung und später auch noch wegen falscher Versicherung an Eidesstatt und Betrug. Und das Verfahren gegen den Hotelmanager wurde eingestellt.
Okay, jetzt hat der Prozess gegen Gil Offerim vor 3 Wochen begonnen. Also wir fangen an mit leichtem Zweifel am Landgericht Leipzig. Wie ist das dann bis heute gelaufen?
Also am ersten Tag hat schon ein forensischer Sachverständiger die Auswertung der Überwachungskameras gezeigt und dargelegt, dass die Kette mit dem Davidstern gar nicht beim Einchecken zu sehen gewesen sei, sondern erst im Insta-Video. Danach haben auch etliche ZeugInnen aus der Hotellobby diesen Eindruck bestätigt. Und heute war dann der 6. Prozesstag. Da wurde zuerst bekannt, dass prominente ZeugInnen gar nicht mehr kommen würden. Und dann hat Gil Offerim auf einmal für die Öffentlichkeit überraschend gestanden, dass er die Vorwürfe gegen den Hotelmanager tatsächlich erfunden habe. Laut Berichterstattern vor Gericht soll Offerim wörtlich gesagt haben, die Vorwürfe treffen zu. Und dann in Richtung des heute 35-jährigen Hotelmanagers: Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid. Ich habe das Video gelöscht.
Hat er denn erklärt, warum er gelogen hat und ja, sich diese Antisemitismusvorwürfe eigentlich ja ausgedacht hat?
Nein, dazu ist bisher nichts bekannt geworden. Der vorsitzende Richter hat aber erklärt, man sei überzeugt, dass das heutige Geständnis des Angeklagten der Wahrheit entspreche. Dadurch sei der Ruf des Hotelmanagers auch wieder hergestellt und zwar besser durch diese Entschuldigung, als es durch ein Gerichtsurteil möglich gewesen sei, sagte der Richter. Außerdem wird Ofarim einen Schadenersatz an den Hotelmanager zahlen. Auf die Höhe haben sich die Beteiligten außergerichtlich geeinigt, deswegen wissen wir die Summe nicht. Damit ist das Verfahren gegen Gil Ofarim dann jetzt eingestellt und so konnte er eben auch ein Urteil abwenden.
Okay, also es ist einerseits ein Schlag ins Gesicht für alle, die sich gegen Antisemitismus einsetzen, weil es ist ja ein Problem und er macht da jetzt irgendwie eine Lüge draus. Seine Antisemitismusvorwürfe haben ja schon auch Schaden angerichtet. Wird das Verfahren jetzt eingestellt? Wahrscheinlich nicht einfach so.
Nee, nicht einfach so. Der 41-jährige Musiker, der muss 10.000 Euro zahlen und das Geld geht dann zur einen Hälfte an die jüdische Gemeinde Leipzig und zur anderen Hälfte an den Trägerverein des Hauses der Wannsee-Konferenz. Der widmet sich unter anderem dem Gedenken an die Opfer nationalsozialistischer Politik. Und übrigens ist der Vorsitzende Richter heute in seinen Aussagen gegenüber Ofarim milder gewesen als die Kritik, die jetzt unter anderem vom Zentralrat der Juden kommt. Der sagt nämlich, Gil Ofarim habe neben der Öffentlichkeit auch die jüdische Gemeinde belogen. So ein Vorwurf dürfe nie grundlos erhoben werden. Damit habe er all denen, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind, großen Schaden zugefügt.
Man sagt das ja gern und oft, es gab eine Wendung im Prozess, aber jetzt stimmt das wirklich tatsächlich. Gil Ofarim, der Musiker, hat erklärt, dass er sich die antisemitischen Vorwürfe gegen einen Hotelmanager in Leipzig nur ausgedacht hat. Die Infos kamen von Wiebke Lehnhoff aus dem Deutschlandfunk-Nachrichtenteam. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Deutschland gibt es 8,8 Millionen Autos, die in diesem Jahr zugelassen waren. Das hat das Statistische Bundesamt fein gezählt. Und diese 8,8 Millionen Autos, die müssen ja alle versichert werden. Welche Versicherung das ist, das kann man selbst entscheiden. Aber wichtigste Regel nach O bis O, das mit den Reifen da irgendwie, wann man die wechseln muss, Oktober und Ostern, ist dieses Datum. 30.11. Das ist der Haken. Man hat nur noch Zeit bis übermorgen. Lena Korpjun aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion. Du weißt warum.
Ja, und zwar die allermeisten von uns, die haben ihre Autoversicherung nämlich für genau ein Geschäftsjahr abgeschlossen. Und das laufende Geschäftsjahr, das endet am 31. Dezember und beginnt halt auch wieder das neue am 1. Januar und läuft dann natürlich eben für dieses eine Jahr. Es gibt bei der Autoversicherung eine Kündigungsfrist von einem Monat und das heißt wiederum für die meisten, die ihre Autoversicherung wechseln möchten, die können das halt immer, wie du gerade schon gesagt hast, nur bis zum 30. November machen und damit bis übermorgen. Da muss ein Brief oder eine E-Mail mit der Kündigung bei der Versicherung eingegangen sein und auch bestätigt worden sein.
Ich gucke gerade auf meinen Knöcheln, ob der November 31 Tage hat. Ist aber nicht so. Also bis übermorgen. Okay. Sonst ist man dann ein weiteres Jahr wieder da versichert.
Genau. So wäre das, wenn man sich da jetzt nicht drum kümmert.
So, warum sollte ich die Autoversicherung überhaupt kündigen? Also die meisten Leute haben ja bestimmt irgendwie beim Abschließen, ne, ich frage für einen Freund, oder Preise und Leistungen verglichen.
Ja, so wie ich, als ich mein Auto 2019 versichert habe. Aber ich habe jetzt auch nochmal wieder verglichen und bei meinem alten VW-Bus, da musste ich jetzt, und jetzt hört zu, statt 80 Euro im Monat 33 Euro im Monat Versicherung zahlen.
Yeah, okay, cool.
Ja. Weil ich jetzt eben auch meine Versicherung gekündigt habe. Also das habe ich deshalb gemacht und dann wieder neu versichert über einen anderen Versicherer. Aber wer jetzt denkt, krass, das ist bestimmt so ein fieser Einzelfall, die hat halt Glück gehabt. Nee, ist's halt irgendwie auch nicht. Ich habe nämlich mal mit Elke Weidenbach von der Verbraucherzentrale gesprochen. Sie ist spezialisiert auf den Bereich Versicherung und sie rät mindestens dazu, das mal eben jetzt zu vergleichen.
Man muss in diesem Bereich wirklich sagen, Augen auf oder Portemonnaie auf. Wenn man die Beiträge nicht vergleicht, bekommt man es gar nicht mit, dass man so viel mehr bezahlt als eigentlich nötig. Deswegen sollte man eigentlich im Kraftfahrzeugbereich das jedes Jahr Ende November machen, dass man die Beiträge vergleicht. Den neuen Versicherer kann man sich ja noch im Dezember aussuchen. Das ist ja nicht das Thema.
Also damit hat man auch noch einen Monat Zeit. Sie selbst hat das auch gerade gegengerechnet. Und für ihren Kleinwagen, also der hat keinen Bus, gibt es auch eine Ersparnis und zwar von 200 Euro im Jahr. Also wenn sie eben die Versicherung wechseln.
Also du kannst heute auf jeden Fall eine Flasche Sekt aufmachen, hast ordentlich gespart. Wenn ich jetzt denke, okay, ich sollte vielleicht mal schon schauen, wie viel ich selber sparen kann oder ob ich eventuell tatsächlich jetzt die Kündigung schnell auch schreibe. Wie mache ich das am besten mit der Suche?
Also ich habe das übers Internet gemacht und dazu rät halt eben auch Elke Weidenbach.
Und das macht man eigentlich am besten, dass man das übers Internet macht zum Beispiel oder dass man das von Stiftung Warentest rechnen lässt. Das kann man auch machen. Wenn man es übers Internet rechnet, kann man durchaus mehrere Vergleichsrechner nebeneinander stellen. Die Vergleichsrechner sind nämlich nur so gut, wie viele von den Autoversicherern daran auch teilnehmen. Wenn also der Autoversicherer nicht dran teilnehmen an den Vergleichen, dann kann ich deren Preis natürlich auch nicht mit einbeziehen.
Ja, also am besten, wenn man das dann macht, diesen Vergleich, legt man sich direkt seinen Fahrzeugschein hin und seinen Versicherungsschein auch. Bei der Höhe der Versicherung, da kommt es nämlich auf das Fahrzeug an. Daher werden dann die Fahrzeugdaten gebraucht, die im Fahrzeugschein stehen. Und dann zum Beispiel auch noch, wie lange man unfallfrei gefahren ist. Und das zeigt sich dann in den Schadensfreiheitsklassen. Und die kann man beispielsweise dann auf dem Versicherungsdokument auch dann einsehen.
Was ist denn mit den guten alten Versicherungsmaklern, die Menschen in echt? Oder wenn ich jetzt eigentlich mit dem Service der jetzigen Versicherung zufrieden bin?
Also wenn man eine Versicherung bei einem Makler abschließt, dann ist das auf jeden Fall etwas sicherer. Der haftet nämlich für das, was er dir da eben verkauft, kann aber jetzt nicht so viele Versicherungen vergleichen wie das Internet beispielsweise, ist ja gefühlt grenzenlos. Und wenn man zufrieden ist mit der Autoversicherung, aber eben nicht mit dem Preis, dann sollte man einfach mal bei seiner eigenen Versicherung anrufen und sagen, so, ich würde mir überlegen zu wechseln, und die geben einem dann manchmal noch einen anderen Tarif als den, den man schon hatte.
Finde ich sehr schwierig. Ich als Drini würde nie irgendwo freiwillig anrufen. Aber wenn, also wir wollen das.
Kannst auch eine E-Mail schreiben.
Gehen wir davon aus, wir wollen das jetzt selber regeln. Mhm. Worauf muss ich achten? Kann man da im Zweifel irgendwas kaputt machen beim Wechsel?
Kaputt machen? Glaube ich nicht, aber du kannst natürlich auch irgendwie Geld verlieren. Und zwar ist es wichtig für diejenigen, die in diesem Jahr einen Unfall gebaut haben. Denn manche Autoversicherungen haben einen sogenannten Rabattschutz integriert. Und die Höhe der Versicherung, habe ich ja gerade schon gesagt, die errechnet sich danach, wie viele oder wenige Unfälle man so im Leben gebaut hat. Und wenn du eben dieses Jahr einen Unfall gebaut hast, wird nämlich diese Schadensfreiheitsklasse für das kommende Jahr normalerweise etwas schlechter. Es gibt aber auch Versicherungen, die du vielleicht jetzt schon hast, die einen Rabattschutz haben. Und das heißt, du wirst eben nicht schlechter eingestuft, wenn du einen Unfall gebaut hast dieses Jahr. Und dann ist das so, wenn du jetzt aber die Versicherung wechselst, dann gilt das nicht. Und das heißt, du wirst automatisch schlechter eingestuft und musst dann gegebenenfalls sogar mehr bezahlen als vorher.
Okay, Checkliste. Alle mit Auto, die keinen Unfall gebaut haben in diesem Jahr, hoffe ich doch. Und falls doch, je nach Rabattschutz, sollten sie schnell mal vergleichen. Und dann bis 30. November, bis übermorgen, die Autoversicherung noch kündigen. Dann kann man Geld sparen. So wie Lena Korbjun.
Ja.
Danke für diese Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ist ja eine Frage, die man sich, je älter man wird, umso öfter stellt. Warum werden wir krank? Wer ist es schuld? Liegt es an unseren Lebensgewohnheiten, an Vorerkrankungen oder daran, dass der Opa das schon hatte? Das lässt sich im Einzelnen schwer sagen, aber mit den Infos von vielen Menschen wird daraus ja eine Statistik. Im Gesundheitssystem steckt ein Datenschatz, aus dem die Forschung viel lernen kann und woraus neue Behandlungen ja dann auch entwickelt werden könnten. So, und jetzt kommt Politik ins Spiel. Die EU-Kommission will einen europäischen Raum für Gesundheitsdaten schaffen. Im EU-Parlament haben die Abgeordneten heute einen wichtigen Schritt gemacht, um sich auf das Projekt zu einigen. Die Kollegin Caro Born hat das für uns verfolgt. Caro, wie soll denn dieser Gesundheitsdatenraum aussehen?
Also der Plan ist, die Gesundheitsdaten innerhalb dieses Raums, innerhalb der EU zu teilen. Einmal für die persönliche Behandlung, also dass ich meine Gesundheitsdaten nicht bei verschiedenen Ärzten in deren Aktenschränken liegen habe, sondern dass alle Informationen, die es über mich gibt, gesammelt werden. Also wenn ich jetzt in Deutschland geröntgt werde, aber in Frankreich zum Arzt gehe, dann hat der Zugriff auf diese Röntgenbilder und muss es nicht doppelt machen. Also da soll dann alles über mich drinstehen, zum Beispiel ob ich geimpft wurde oder welche Medikamente ich verschrieben bekommen habe. Zum anderen sollen die Daten, du hast es erwähnt, genutzt werden können, zum Beispiel für die Forschung, aber auch, das wird beschrieben mit dem Begriff Innovation, also das heißt für die Industrie zum Beispiel, dass die neue Medikamente aus den Daten entwickeln können.
Worüber haben die Abgeordneten gestritten oder waren sich alle einig?
Nein, also es sind ja auch immer... Also man befürchtet da oft, dass mit den Daten, dass sie nicht sicher sein können. Und deswegen ging es hauptsächlich darum, welche Möglichkeiten es für die Patienten geben könnte, zu widersprechen. Dazu hat mir der Gesundheitspolitiker Peter Liese gesagt.
Wir hatten riesige Auseinandersetzungen mit den Sozialdemokraten, auch den deutschen Sozialdemokraten im Innenausschuss, die gesagt haben, man muss in jedem einzelnen Fall zustimmen. Aber die Forscherinnen und Forscher haben uns gesagt, dann kann man es vergessen.
Also Peter Liese führt da zum Beispiel eine Kinderkrebsstation in der Berliner Charité an, die sagt, wir brauchen wirklich Daten, um neue Therapien zu entwickeln. Auf der anderen Seite zum Beispiel die Sozialdemokraten, die sagen, nein, man soll aber zustimmen müssen. Geeinigt hat man sich jetzt darauf, dass man widersprechen muss. Also ich kann sagen, meine Daten sollen nicht genutzt werden. Und was aber nicht geht, und das hat zum Beispiel der Piratenpolitiker Patrick Breyer ziemlich scharf kritisiert, ist, dass ich nicht widersprechen kann, dass überhaupt so eine elektronische Akte über mich erstellt wird, also dass überhaupt Daten über mich gespeichert werden. Ich kann nur sagen, die sollen nicht genutzt werden.
In Deutschland wird ja im Prinzip genau das Gleiche gerade beraten. Das Gesundheitswesen soll digitalisiert werden, allerdings mit dem Unterschied, ich kann mich dagegen entscheiden, dass meine Daten verarbeitet werden, wenn ich jetzt irgendwie Psychotherapie hatte, Geschlechtskrankheiten. Vielleicht möchte man das ja nicht. Was gilt denn dann am Ende?
Also ja, du hast es angesprochen, in Deutschland die elektronische Patientenakte, bisher ja auch freiwillig, aber weil sie kaum genutzt wird, plant Gesundheitsminister Lauterbach, dass sie verbindlich wird. Außer eben, ich widerspreche, da ist eben auch die Möglichkeit vorgesehen, grundsätzlich zu widersprechen. Also wenn ich mich gar nicht wohlfühle, dass etwas digital über mich gespeichert wird. Und das sieht, wie gesagt, das geplante EU-Gesetz gar nicht vor. Diese Möglichkeit würde mit dem Gesetz in Deutschland verloren gehen. Allerdings muss das Gesetz erst noch im gesamten Plenum des Parlaments verhandelt werden und die Mitgliedstaaten müssen sich noch einigen. Das heißt, es ist noch nicht ganz klar, was dann am Ende wirklich drinsteht in dem Gesetz in der EU.
Der Europäische Raum für Gesundheitsdaten, so heißt das, der soll den Umgang mit unseren Gesundheitsdaten eben regeln. Am Ende soll auch die Forschung davon profitieren und natürlich soll auch dafür gesorgt werden, dass wir unsere Daten so ein bisschen in der Hand behalten können, das ja wichtig ist. Die Infos hatte Caro Born. Danke uns dafür.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit gut 2 Wochen ist da ein Loch, ein 60 Milliarden Loch im Bundeshaushalt. Das Bundesverfassungsgericht hatte aber entschieden, dass ein Kredit, der für die Corona-Hilfen gedacht war, nicht in den Klimafonds fließen darf. Seitdem steht die Ampelregierung massiv unter Druck zu klären, wie es ohne das Geld weitergehen soll. Heute Morgen war dazu eine Regierungserklärung von Bundeskanzler Scholz und er hat darin versucht, die Bürgerinnen und Bürger zu beruhigen. Nach der Rede kam auch die Opposition zu Wort und da hat Friedrich Merz es sich nicht nehmen lassen, querzuschießen.
Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie haben keine Ahnung von dem, was da in den nächsten Jahren auf Sie und auf uns zukommt.
Klempner der Macht. Wir schauen uns an, was da außer schiefen Bildern noch rausgekommen ist bei dieser Regierungserklärung inhaltlich. Das machen wir mit Johannes Kuhn in unserem Hauptstadtstudio. Gestern hat Wirtschaftsminister Robert Habeck gesagt, alle Großprojekte, die für die Transformation hin zu mehr nachhaltig geplant sind, laufen weiter. Hat Olaf Scholz jetzt heute irgendwie klar machen können, wie die Regierung das finanzieren will?
Nein, er hat nur klargemacht, Deutschland braucht die Transformation der Wirtschaft in Richtung CO2-Neutralität, in Richtung auch neuer Technologien. Er hat dann auch, ähnlich wie Habeck, betont, Deutschland steht in Standortkonkurrenz zu Frankreich, zu den USA, zu Großbritannien, zu Japan, zu China. Also alle, die im Moment ihre Wirtschaft, ihre Industrie subventionieren, um sie letztlich umzubauen und zukunftsfest zu machen, eben ja für die neuen Wertschöpfungsketten, die es gibt, für die neuen Energiequellen, die es gibt. Also ja, letztlich ein verkapptes Plädoyer für die Weiterführung dieses Klimatransformationsfonds im Bundeshaushalt 2024. Ja, ob das dann aber wirklich dazu führen wird, dass man das durchfinanziert, alle Projekte und auch alle in dieser Höhe, das kostet ja einige Milliarden Euro. Ja, das wissen wir noch nicht. Da sind wir auch jetzt nicht schlauer nach der Rede.
Hat Olaf Scholz denn irgendwie ein Signal geben können, wo, in welchem Bereich möglicherweise gespart werden soll? Wir haben vorhin den Ton gehört, an Sozialleistungen soll er nicht gespart werden.
Ja, Sozialleistungen nicht. Wobei man, wenn man sich neuere Projekte wie die Kindergrundsicherung anguckt, da kann man sich schon eine abgespecktere Version vorstellen. Aber Scholz gibt da natürlich keine Signale, weil gerade eben noch intern verhandelt wird. Und wenn dann der Chef quasi schon eine Richtung vorgibt, dann sagen die anderen, also in dem Fall Christian Lindner und Robert Habeck, Moment mal, wir wollten das erstmal unter uns besprechen. Also insofern war das auch keine ideale Situation für Olaf Scholz, weil er eben ja tatsächlich nur sagen kann, wie man in diese Situation gekommen ist. wie man jetzt wieder rauskommt, muss er erstmal aussparen. Aber er sagt schon mal, wir kommen raus.
Es war ja schon zu erwarten, dass die Opposition ordentlich mault. Ne? CDU-Chef Friedrich Merz hat ihm die Regierungsfähigkeit abgesprochen. War das jetzt normales Debatten-Hickhack oder muss sich die Regierung auf noch mehr Gegenwind einstellen als in den vergangenen Wochen?
Ja, der Gegenwind ist ja schon lange groß. Die Kritik an den handwerklichen Fehlern der Bundesregierung, die kommt ja auch nicht nur aus der Opposition. Das ist ja durchaus verbreitet. Die Umfragewerte sind ja auch entsprechend. Also Friedrich Merz hat erneut gezeigt, dass er Oppositionsführer kann. Er hat den Finger in die Wunde gelegt. Wir haben es gehört, der Klempner der Macht. Olaf Scholz hat dann später auf einer Pressekonferenz gesagt, hey, ich mag Klempner, alles gut. Auch warum Olaf Scholz kein Wort des Bedauerns über die Lippen kommt, was man da falsch gemacht hatte mit den Haushalten und mit diesen Sondertöpfen und dann letztendlich auch die Kritik an diesen sehr technischen Erklärungen, was die Regierung jetzt vorhat und wie man in diese Lage gekommen ist. Man muss aber auch sagen, Regierung im Wartestand, da präsentieren sich Merz und die Union zumindest auch nicht. Ist die Frage, ob sie das gerade müssen. Die Umfragewerte sind ja trotzdem gut gerade und tatsächlich die Schwäche der Ampel führt automatisch zu einer Stärke gerade von CDU, CSU. Ja, die eigenen Lösungen, die man hat, ist CO2-Preis schneller hoch, Kürzungen beim Bürgergeld und auch die Kindergrundsicherung weglassen, bisschen mehr Umsetzungsspielraum der Wirtschaft in der Klimapolitik geben und auf keinen Fall die Schuldenbremse anfassen. Ob das jetzt so aufgehen würde, wenn die CDU, CSU an der Regierung wären, ist so eine andere Frage. Würde auf die Konstellationen ankommen. Aber als Opposition muss ich natürlich erstmal nichts anderes als die Regierung kritisieren. Und da bietet tatsächlich die Ampelregierung gerade sehr viel Angriffsfläche.
Technisch auf der einen Seite, sagst du, aber wenn man so reingehört hat bei Olaf Scholz, es war auch alles irgendwie sehr vage. Ne? Ist das jetzt irgendwie nur noch ein Spiel auf Zeitgewinn?
Ja, natürlich. Wobei Scholz schon, finde ich, sehr für Insider des Berliner Betriebs gesprochen hat. Das war tatsächlich sehr technisch. Da war die Kritik absolut berechtigt. Aber wie gesagt, er kann sich jetzt eben nicht positionieren und konkrete Lösungen aufzeichnen. Das wird noch etwas dauern. Da spricht man innerhalb der Regierung. Morgen gibt es einen Koalitionsausschuss. Aber da wird es letztlich auch nur erstmal um einen Austausch von Positionen gehen. Also, letztlich werden das Scholz, Habeck und Lindner müssen diesen gordischen Knoten durchschlagen, sich überlegen, setzt man nochmal die Schuldenbremse aus und mit welcher Begründung und wenn nein, wo kürzt man? Also das wird ein ganz großes, am Ende des Tages wird es von allem ein bisschen womöglich sein, das wird ein ganz, ganz großes Kompromisspaket, das man da vor Weihnachten schnüren wird, aber eben man ist noch recht weit weg davon, da zu einer Lösung zu kommen, einen Lösungskorridor zu entwickeln und sich dann am Ende des Tages zu einigen. Also würde ich eher in Wochen ausgehen als in Tagen, dass man da was vorlegt.
Regierungserklärung von Olaf Scholz, harter Gegenwind, nicht nur aus der Opposition. Die Infos hatte Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.